Das ist die größte Selbstgewaltfalle, die wir uns jemals da erschaffen haben.
Was ist so für dich der größte Unterschied einmal in deiner Tätigkeit als Anwältin, aber auch dann in der Tätigkeit als Coach?
Familienrecht ist natürlich wie Fernsehgucken, ja, also Soap jeden Tag.
Erlebst du denn Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wenn es um Geld in der Beziehung geht?
Da hat man das ja gar nicht auf dem Schirm. Man ist ja in Love und dann ist das erste Date.
Hallo Anna.
Hallo Annabelle.
Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Manifestation. Ja, ich habe mir heute wieder eine ganz spannende Gästin eingeladen, die uns ganz viel erzählen kann zu dem, was sie beruflich schon so gemacht hat, weil das, glaube ich, für euch Hörerinnen ganz, ganz spannend ist. Denn Anna-Maria Göbel ist Fachanwältin für Familienrecht und arbeitet auch als Trennungscoach und hat tatsächlich schon 25 Jahre Berufserfahrung und etliche Trennungen begleitet und hat da nicht nur ganz viel Expertise in Bezug auf die Gesetze, sondern eben auch ja, ganz viele Anekdoten und Geschichten, die sie mitbringen kann aus ihrer Arbeit, von der wir sicherlich auch noch ganz, ganz viel lernen können, vielleicht für unsere eigene Situation. Deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, dass du hier bist und ja, uns vielleicht ein bisschen von deiner täglichen Arbeit erzählst, uns ein, zwei Insights geben kannst, worauf wir vielleicht achten müssen, aber tatsächlich auch noch mal ein bisschen über deine Social Media Präsenz erzählen kannst, wo du ja auch aufklärst über alle Themen, die so wichtig sind, gerade wenn es darum geht, dass man sich zum Beispiel in eine Ehe begibt und dann auch ja gemeinsam als Paar veranlagt ist und gar nicht mehr nur als Individuum existiert. Genau, ich freue mich wahnsinnig doll, dass du heute da bist und würde mich freuen, wenn du vielleicht dich einmal selber kurz ein bisschen in deinen eigenen Worten vorstellen kannst.
Okay, gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich feiere eure Mission und ich bin Anna-Maria Göbel. Du hast es gesagt, Fachanwältin, Familienrecht aus Leidenschaft. Und meine persönliche Mission ist es einfach, Frauen rechtlich aufzuklären und zu begleiten, weil ich da ganz großen Bedarf sehe.
Ja, danke dir. Wir haben bei uns im Podcast eine Rubrik, die wir sehr, sehr gerne nutzen, wenn wir Gästinnen zu uns einladen. Das ist die Rubrik Women Who Impress. Die Einstiegsfrage, die ich meinen Gästinnen super, super gerne stelle in dem Podcast, ist, welche Frau beeindruckt dich gerade oder grundsätzlich in deinem Leben am meisten? Das darf jemand sein aus deinem privaten Umfeld, aber auch aus dem öffentlichen Leben.
Also grundsätzlich liebe ich alle Frauen. Ich gucke es mir auch wahnsinnig gerne an. Ich finde, Frauen sind einfach was Gutes. Ansonsten ist die Frage schon schwierig. Die ganz großen, beeindruckenden Frauen, die ich so kennenlerne, das sind die Frauen im täglichen Leben, das sind meine Mandantin. Wenn ich dann sehe, wie Frauen aus schwierigen Situationen und Lebensverhältnissen sich in kurzer Zeit so verselbstständigen und verwirklichen und verändern können, was für Riesenschritte die machen, das finde ich ganz toll. Und wenn man das so ein bisschen größer greift, dann bin ich ein großer Fan von Stefanie Beyrich. Das ist die Sprecherin der Bundesrechtsanwaltskammer. Und das Recht ist ja so eine ganz eher trockene, männerdominierte Domäne. Und Steffi Beyrich hat es geschafft, alle Facetten ihres Lebens zu leben. Also sie hat auch wirklich mehrere sehr coole Podcasts gemacht. Sie spricht über Drogenmissbrauch, über Kommunikation, über Recht, über Krebs und feiert in Wacken auf dem Festival und fährt Motorrad. Also alles, was in so ein Leben passt, was eigentlich gar nicht zusammenpassen durfte, das lebt sie und das ist ganz großartig.
Ja, danke dir fürs Teilen. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Person. Vielleicht können wir die ja auch mal anfragen. Mit der würde ich mich auch sehr, sehr gerne unterhalten. Ich glaube, das kann auch eine sehr große Bereicherung sein. Ja, danke dir. Lass uns sehr, sehr gerne mal ein bisschen in deinen Werdegang einsteigen und ja, dich noch ein bisschen tiefer vielleicht unseren Zuhörerinnen vorstellen. Du hast ja in Münster Jura studiert und bist dann nach deinem Examen direkt in die Kanzlei gegangen. Das ist ja, ja erstmal jetzt kein super unüblicher Weg, würde ich mal sagen, für deinen Studiengang. Aber du bist ja sehr, sehr früh dann auch schon Fachanwältin geworden mit Anfang 30 und hast dann auch direkt diese Coaching-Perspektive mit reingebracht in dein berufliches Schaffen. Willst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen? Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu verbinden? Was waren da vielleicht auch die Impulse, die du ja bekommen hast in deiner Arbeit, ja deine fachliche Ausbildung, die ja sehr, sehr, ja, wie du ja schon gerade gesagt hast, auch trocken wahrscheinlich war, zu kombinieren mit dem Coaching.
Ja, das Ungewöhnliche, das kannst du gar nicht wissen, aber ich enthülle es dir vielleicht mal. Ich war schon vor dem Examen in der Kanzlei. Ich war 13 und dann hat meine Mutter mich mal mitgenommen, so nach dem Motto, ich muss zum Anwalt, du hängst jetzt hier nur zu Hause rum, du kommst jetzt mal mit, dann siehst du mal was anderes. Und da habe ich mich wirklich spontan verliebt in diese Atmosphäre. Da war so ein riesiges, tolles Bild in dieser Kanzlei und dann habe ich auch gesehen, wie die ja so arbeiten und habe dann angefangen, in den ersten Ferien da so ein Praktikum zu machen. Und dann habe ich mich natürlich noch mehr verliebt, muss ich zugeben. Und das wurde dann so ein Ding, dass ich schon die ganze Zeit immer Kontakt gehalten habe und auch gesehen habe, mit was für Herzblut die gearbeitet haben. Und die waren dann auch so freundlich und haben mich unterstützt. Und das heißt, ich habe schon im Studium da gearbeitet und deswegen war der Weg ganz klar vorgegeben, das wird es.
War das auch schon eine Familienkanzlei? Also war das auch schon mit dem Schwerpunkt Familienrecht oder war das ein anderer Schwerpunkt?
Nee, das war noch so allgemein, aber ich habe mich dann primär bei dem Partner aufgehalten, der Familienrecht gemacht hat, weil ich es am interessantesten fand. Und da begann halt so die große Liebe. Und die große Liebe war auch die Liebe zu Menschen und warum die sich verhalten und wie die sich verhalten und wie die interagieren. Und das war dann die passende Ergänzung dazu. Und nach dem Examen habe ich dann ausgeweitet, weil das Recht ist ja relativ trocken, meint man, oder landläufig jetzt so wahrgenommen. Familienrecht ist natürlich wie Fernsehgucken, ja, also Soap jeden Tag von morgens bis abends. Aber der Bedarf der Leute ist halt unterschiedlich. Also manche Mandanten möchten halt nur Führung und Fakten und andere wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen, mit ihrem Leben. Und da ist halt dieser Coaching-Anteil ganz groß. Oder die kennen auch ihre Bedürfnisse gar nicht. Kommen zu mir und sagen, mein Mann oder meine Frau möchte sich scheiden lassen. Und dann frage ich mal, ja, und was wollen Sie? Ja, weiß nicht. Ja, also das baut schon ineinander auf. Oder eben beim Hinterher, wenn man streitet und so gar nicht einig wird und auch die Richter teilweise schon aufgeben, nenne ich das mal etwas salopp, dann geht man in die Mediation und dann sind natürlich diese Skills auch ganz wichtig, weil dann kann man die Leute unterstützen, einvernehmliche, tragfähige Lösungen zu finden.
Okay, verstehe. Was ist denn für dich, so der größte Unterschied zwischen ja, dieser Tätigkeit als Coach? Da nennst du dich ja Law und Lipstick. ich finde den Namen sehr, sehr toll tatsächlich.
Danke.
Genau, was ist so für dich der größte Unterschied einmal in deiner Tätigkeit als Anwältin, aber auch dann in der Tätigkeit als Coach? Gibt es da, also du hast ja jetzt gerade auch schon von Überschneidung gesprochen, von Sachen, wie sich das auch gegenseitig vielleicht ergänzt, aber wo ist sozusagen das größte Spannungsfeld vielleicht?
Es sind völlig unterschiedliche Tätigkeiten im Hinblick auf das, was von mir gefordert ist. Also vom Anwalt ist die Aufgabe, aufzuklären, den Sachverhalt zu erfassen und eine Linie vorzugeben. Ja, was sind da für Fakten? Was ist genau los bei den Leuten? Und dann, wir machen jetzt A, B oder C. Das hat natürlich auch Außenwirkung und der Mandant hat ja keine Ahnung. Sie will im Arzt, der braucht ja Führung. Ja, man kann höchstens sagen, so können wir es machen, so oder so. Jetzt dürfen Sie aussuchen. Aber mehr ist da nicht. Also da bin ich so die treibende Kraft. Und beim Coaching ist es genau andersrum. Da kann ich mich immer zurücknehmen, weil da geht es darum, der Coachee in dem Fall, der muss seine Lösung finden, basierend auf seinen Erfahrungen und seiner Wirklichkeitskonstruktion. Und da geht es halt nur mit den Techniken, das herauszufinden, wie seine Lösung aussehen sollte, was ihn beglücken könnte oder aus dem Problem führen könnte. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Da bin ich nur ein Technikanbieter und ein Spiegel. Und im Anwaltlichen ist man halt auch, ehrlich gesagt, der Watschenmann. Also da kriegt man jeden Tag erzählt, dass man doof ist von allen. Und dann, ja, ist das halt nicht so beglückend wie so ein Coaching.
Okay, verstehe ich. Du hast jetzt ja schon eine ganze Menge Trennungen begleitet, ne? Also, ich habe hier stehen, korrigier mich, wenn die Zahl falsch ist, 6.700 Trennungen hast du begleitet. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Wie hält man das eigentlich aus?
Also ich habe das ermittelt, wirklich anhand der Aktengeschichten nachvollzogen, als ich meine Homepage überarbeitet habe. Mittlerweile sind natürlich viele hinzugekommen. Wie hält man das aus? Ja, ich mag es schon sehr. Das ist so das, was mich am meisten dabei hält. Und ich habe natürlich ein eigenes Leben und das ist anders. Und Ja, manchmal hält man es auch nicht so gut aus, muss man fairerweise auch sagen.
Was magst du denn am meisten an dieser Begleitung? Also was gibt dir vielleicht auch Energie?
Es ist das Gefühl, dass ich etwas ausgleichende Gerechtigkeit herstellen kann. Sachverhalte, da sind ja die Leute teilweise sehr konträre Auffassung, ob jetzt A oder B oder C gerecht ist. Und da so basierend auf den gesetzlichen Vorgaben so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Ganz simples Beispiel, Mann und Frau, ich bleibe jetzt bei diesen klassischen Rollen, die trennen sich aus irgendwelchen Gründen, völlig egal. Mann sagt, du bist doof, du kriegst keinen Cent von mir, weil du mich verlassen hast. Ist natürlich aus Sicht des Mannes nachvollziehbar, aus Sicht der Frau eher schwierig. Dann kommt das Gesetz und das Gesetz sagt so, wir rechnen das jetzt aus, basierend auf dem, was halt der Einkommen da ist. Und dann hat man halt eine Lösung und das ist halt sehr befriedigend.
Ja, das kann ich verstehen. Und was sind das vielleicht auch für Sachen, die du befriedigend findest, nochmal mit dieser Coaching-Perspektive? Also da hast du ja schon gesagt, ist deine Arbeit ja anders. Also was ist da für dich ein befriedigender Arbeitstag, wenn du abends nach Hause gehst?
Also mein Mann merkt das immer, ob ich Coaching hatte an dem Tag oder nicht, weil das macht mich selber glücklich. Es ist ein relativ begrenzter Zeitraum von einer Stunde. Und also im Rahmen dieser Ausbildung, dann wird das ja auch ganz streng geprüft und kontrolliert, weil das halt universitären Hintergrund hatte. Da muss man auch so Hausaufgaben abgeben. Und diese Aufnahmen, da merkt man, es kommt ein Mensch ganz belastet in ein Gespräch, schildert ein Problem, was ihn gerade irgendwie furchtbar stresst. Und diese Anspannung, die nimmt ab und man hört förmlich, wie der Mensch sich entspannt, positiver, zuversichtlicher wird und dann im günstigsten Falle klappt natürlich nicht immer aus dem Gespräch, ich sage, ja, das war gut, so mache ich das jetzt. Und das kickt einen natürlich auch nochmal richtig.
Ja, das glaube ich. Das klingt auf jeden Fall richtig schön, wenn man dann so in einer Stunde so wahnsinnig viel dazu beitragen kann, ne, dass die Person so eine bessere Perspektive vielleicht auch für sich selber hat.
Gibt es im Anwaltsverfahren halt auch, nur das dauert länger. Also ne, vom belasteten Menschen, wenn die halt immer mehr merken, oh, ich habe doch vielleicht Rechte, dann werden die auch immer sicherer. Und neulich sagte eine Mandantin, das fand ich ganz niedlich, so 1,5 Jahre hat die sich furchtbar mit ihrem Mann rumgemacht und rumgestritten. Und sie sagte, so, und jetzt habe ich gemerkt, ich habe gar keine Angst mehr vor dem, denke ich. Toll.
Ja, das klingt richtig schön. Ja, lass uns vielleicht einmal so ein bisschen in diese konkreten Tipps und Anwendungen gehen, die du uns vielleicht auch geben kannst. Wenn wir uns so ein bisschen mit Geld in der Partnerschaft beschäftigen, vielleicht auch mit Fokus vor der Ehe, was ist denn dein Tipp? Wann ist der richtige Zeitpunkt in einer Beziehung, um zum ersten Mal wirklich ernsthaft über das Thema Geld zu sprechen?
Ganz ehrlich, das erste Date. Das klingt jetzt überraschend und ich will jetzt auch nicht mal so von der Kanzlei runterpredigen, aber ich habe es leider selber erlebt und erleben müssen. Da hat man das ja gar nicht auf dem Schirm. Man ist ja in Love und dann ist das erste Date und dann denkt man, oh, hat der schöne Augen oder keine Ahnung, was man so denkt. Und ich erzähle das einfach, weil so eine kleine Geschichte. Ich habe das bei meinem Freund im Studium gemerkt. Wir haben schon beim ersten Date darüber gestritten, wer die erste Cola Light zahlt. Und da habe ich das so weggewischt und dachte, ach komm, ist egal. Aber alles, was die 6 Jahre danach kam, war genauso. Ja, also da auch schon mal genau hingucken. An so Kleinigkeiten wird schon so ein gewisses Geld-Mindset oder so Unterschiede bei Menschen deutlich.
Das stimmt. Was sind denn die drei Dinge, die ein Paar unbedingt klären sollte, bevor es heiratet oder vielleicht auch schon viel, viel früher, zum Beispiel vor dem Zusammenziehen?
Ja, spätestens mit dem Zusammenziehen oder mit dem ersten gemeinsamen Urlaub muss ja irgendwie eine Lastenverteilung geklärt werden. Also wer zahlt was, ist eines der absolut existenziellen Dinge. Das machen auch schon ganz viele Leute, dann wollen sie es aber fair regeln. Und fair heißt dann für die meisten 50-50. Dann habe ich aber zum Beispiel die Studentin, die schon mit dem Steuerberater zusammen ist und wenn die dann den halben Urlaub auf den Malediven zahlen soll, von ihrem Gehalt, was ungefähr ein Fünftel oder ein Achtel ist von seinem Gehalt, finde ich schon nicht fair. Das Gleiche eben auch bei der Miete, ne? Also wirklich zu gucken, prozentual kann es fair sein, aber so dieses Pauschal 50-50 ist zum Beispiel schon gar nicht fair. Wenn es dann noch ernster wird und man zusammen wohnt, welches Geld gehört wem alleine? Ja, Weil es sind ja zwei Individuen, die haben ja noch keine familiären größeren Verpflichtungen, sondern beide haben einen Job, beide haben eigenes Geld. Dann verwurschteln sie irgendwie die gemeinsamen Lebenshaltungskosten. Aber da geht ja schon diese Übergriffigkeiten los. So, du hast ja schon wieder eine Hose gekauft. Ja, ich meine, es ist doch mein Geld, kann ich mir auch kaufen, was ich will. Was kommentiert der Typ da rum? Ja, das höre ich von ganz vielen Freundinnen auch, dass das immer schon das erste Problem ist. Also mit meinem Geld kann ich machen, was ich will. Mit deinem kannst du machen, was du willst. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und wenn es noch ernster wird, sprich Kinder in Planung kommen oder vielleicht wirklich schon, ja, doch heiraten Kinder, wem gehört die Zeit? Wer gibt seine zeitlichen Ressourcen auf? Und das ist wirklich verrückt, wenn man das schon vor dem Kinderkriegen bespricht, lernt man sich auch nochmal ganz neu kennen, weil der Mann möchte weiter seinen Triathlon betreiben und irgendwie einmal die Woche auf den Fußballplatz gehen. Du gehst vielleicht dreimal die Woche zum Fitnesskurs und hast einen Mädelabend und irgendwie muss ja da von beiden Seiten was beschnitten werden, weil sonst geht es nicht. Das Kind kann ja nicht zu Hause alleine bleiben und auf sich selber aufpassen. Also konkret darüber sprechen, wie viel von meinen Zeiten habe ich für mich, wie viel übernimmst du und dann möglichst auch echt aufschreiben, auch wenn es komisch klingt.
Ja, ich da kann ich vielleicht auch noch mal so aus meiner Erfahrung was zu sagen, dass ich auch das Gefühl hatte, dass da dass viele Männer da gar kein Bewusstsein für haben, wie viel Zeit Kinder dann tatsächlich binden, wenn sie da sind. Und das ist ja gerade, wenn man die Mutter ist des Kindes, die dann vielleicht auch stillt oder so, sehr viel weniger flexibel ist und sehr viel mehr vorbereiten muss, um überhaupt das Haus zu verlassen, als der männliche Part, der jetzt nicht so stark körperlich da eingebunden ist. Also da haben wir uns auch ordentlich aneinander gerieben, als das bei uns der Fall war. Und ich habe da zum Glück, muss ich, mich nicht so, muss ich da nicht so hart kämpfen, wie ich das auch schon in meinem Umfeld erlebt habe, dass da überhaupt ein Bewusstsein dann entstanden ist. Aber gut, dass du das nochmal sagst, weil Zeit ist ja nun mal auch einfach eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Also, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtiger als Geld. Erlebst du denn Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wenn es um Geld in der Beziehung geht? Also ohne, also ich meine, wir gehen jetzt wieder sehr krass in Schubladen, aber vielleicht kannst du da ja trotzdem irgendwie schon so eine Richtung ableiten, wie das häufig passiert.
Ja, ich erlaube mir einfach mal zu sagen, ich bin Lady Schublade, aber in 98% der Fällen ist es auch wirklich so. Deswegen ist so die Orientierung an der Schublade gar nicht so verkehrt für den Großteil der Menschen. Ein ganzes Problem, großes Problem sehe ich darin, dass Männer ihr selbstverdientes Geld als eigenes Geld ansehen. Am Anfang, ne, haben ja beide eigenes Geld, das ist kein Problem, aber im Rahmen einer Eheschließung und Familiengründung führt sich der Gedanke fort. Und spätestens, wenn ein Ehegatte zu Hause bleibt und weniger arbeitet und weniger verdient und weniger von seiner Ressource hat, entwickelt der andere ganz oft das Gefühl, du hast doch gar nichts gemacht, du hast doch nur zu Hause rumgesessen und ich war jeden Tag 10 Stunden arbeiten und die 10.000 Euro, die ich verdiene, die gehören nur mir und davon habe ich alles gekauft und du gar nichts. Das ist so ein Männerding. Bei Frauen ist das Problem eher, die werden schüchtern. Ja, mit abnehmender Ressource werden die immer stiller, treten immer mehr zurück und wollen natürlich auch nicht als Golddigger gelten. Also das ist die größte selbstgebaute Falle, die wir uns jemals da erschaffen haben. Hat ja damit auch nichts zu tun, sondern man hat halt Ansprüche, auch rechtlicher Art. Und wenn man die halt, sobald man die halt äußert, kriegt man sofort dieses böse Label Golddigger drauf.
Okay, verstehe. Du siehst ja auch täglich, was dann ja am Ende rauskommt, wenn man es nicht geschafft hat, einen Kompromiss zu finden. Was passiert denn langfristig mit Frauen, die in der Beziehung finanziell immer mehr Verantwortung abgeben an ihren Partner?
Das ist jetzt ehrlich gesagt kühn, aber das ist so der Anfang vom Ende dieser Beziehung auch. Also Geld ist Macht. Machen wir uns nichts vor. Ja, ich fand das früher auch mal ganz schrecklich und dachte auch so mit Anfang 20, boah, was reden diese desillusionierten Leute alle für dummes Zeug? Hauptsache, man liebt sich und man versteht sich. Nee, also das ist einfach ganz wichtig und es ist auch fürs eigene Selbstbewusstsein wichtig. Und je mehr man davon abgibt, Desto schüchterner wird man, also man verliert an Attraktivität. Wenn das auch einhergeht mit, ich gehe nicht mehr arbeiten oder nicht mehr so viel arbeiten, dann ist das nochmal ein Top. Irgendwie, ich ja, spreche den ganzen Tag nur über Mörchen oder sage, irgendwie Mami ist ja da. Dann macht auch in der Beziehung, findet was statt, was so mit Interesse zu tun hat. Das nehme ich zumindest so wahr, dass man sich auch selber irgendwann nicht mehr als konkurrenzfähig wahrnimmt, weil man sein Horizont etwas runter reduziert hat. Und das ist wirklich changey. Und dann geht dieses Gap immer mehr rauf, weil je mehr Care-Arbeit die Frau leistet, desto besser und optimierter kann der Mann Karriere machen. Verdient er noch mehr Geld, denkt er noch mehr, boah, das ist alles meins, ich bin das große Alpha-Tier und du bist gar nichts, weil du sitzt ja nur zu Hause rum. Und da beginnt so eine Schere auseinander zu klaffen. Und ganz wenige Beziehungen können das nur wirklich auffangen auf Dauer.
Gibt es denn irgendwelche Marker, die du immer wieder siehst, woran ich jetzt zum Beispiel erkennen kann, ob bei mir oder auch bei Freundinnen oder anderen Frauen in meinem Umfeld ja sowas wie eine finanzielle Abhängigkeit besteht oder vielleicht auch die Person in die Gefahr läuft, in eine finanzielle Abhängigkeit zu kommen?
Es sind manchmal so ganz kleine Schritte. Also Schritt Nummer eins, hast du ja schon in der letzten Folge gesagt, ist die Steuerklasse. Ja, schon diese automatische Erwartung, die gar nicht immer ausgesprochen werden muss. Man weiß das dann, dass der Mann dann die 3 hat und die Frau die 5. Und zum Beispiel 4-4 halte ich für viel sinnvoller, aber ich glaube, ich habe es euch nachgeguckt, nur 23% der Eheleute haben das. Und da wird ja jeder in der Höhe seiner Einkünfte versteuert, finde ich total fair. Und da geht das ja schon los, weil die Frau nimmt wahr, dass sie für die gleiche Arbeit weniger bezahlt wird. Ne, Frauen sind ja auch nicht doof und denken, ich verdiene wenig. Also es mündet irgendwie unausgesprochene Gedanken, ach, dann bin ich wohl weniger wert als mein Mann. Ja. Oder wer initiiert Dinge? Wer verwaltet Geld? Das Kind wird geboren, wer stellt den Kindergeldantrag? Ja, also man liegt total beduselt im Krankenhaus, irgendwie Baby happy auf dem Arm. Ja, natürlich füllt der Mann das dann aus, weil der läuft ja frei rum draußen. Und natürlich fällt dem nur seine Kontonummer ein. Führt aber schon zum Liquiditätsproblem von 250 Euro, ja, wenn man sich trennt in 20 Jahren oder in 15 Jahren. Das sind genau die Probleme, mit denen die Frauen dann kämpfen. Oder irgendwie Geldanlage, oh, ist voll langweilig, verstehe ich nicht. Männer haben da irgendwie nie so ein Gefühl. Die denken mal, super, ich bin der Typ, ich mache das jetzt. Und ich sehe auch ganz viele Beziehungen und Ehen, wo dann das Geld vom Mann verwaltet wird, geht gar nicht. Ja, also, oder die Frau muss Sachen kaufen für die Kinder, Kleidung, gibt dem die Kassenbons und dann gibt er ihr das Geld. Sag mal, wo sind wir hier? Wir sind jetzt nicht im Mittelalter, aber genau das ist halt in ganz vielen Beziehungen der Fall. Und das sind wirklich immer so, nur erst gibt es ihm das Kindergeld, dann gibt es ihm das, dann gibt es die Verfügungsgewalt und irgendwann, ja, ist man machtlos oder nicht mehr gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt, also ja, ich habe da auch schon tatsächlich, also kriege ich das ja auch immer wieder mit aus dem Beratungsalltag hier von den Kolleginnen, was die erzählen. Und ich, bevor ich hier gearbeitet habe, war ich da vielleicht auch schon so, ich sag mal, man ist ja immer ein bisschen biased und geprägt von der Gruppe der Menschen, in der man sich bewegt. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie viele Frauen, die auch, also die jetzt tatsächlich auch zur Generation, weiß ich nicht, also Millennials oder noch jünger, die so mit 20 sind, dann da sitzen und die überhaupt gar keine, ja, Autonomie haben, was ihr Geld betrifft und das alles von ihrem Partner abhängig machen. Das finde ich manchmal so schockierend. Wir haben ja auch immer wieder Fälle, dass die Männer mit in der Beratung sitzen, zum Beispiel, weil sie sagen, ohne mich klärt meine Frau hier finanziell gar nichts. Und das sind nicht irgendwelche Leute, wo ich denke, naja, die sind ganz weit weg von der Generation, in der ich lebe, sondern das ist einfach so, die sind mein Jahrgang teilweise und da bin ich einfach immer wirklich schockiert und das hat mir aber auch nochmal die Augen geöffnet, wie wichtig das ist. Dass wir da auch Aufklärungsarbeit leisten oder dass auch Leute wie du diese Aufklärungsarbeit leisten und diese Präsenz zeigen, auch auf sozialen Medien, damit es Frauen überhaupt klar wird, was das für ein Fallstrick auch einfach ist für die persönliche Selbstverwirklichung und die Autonomie im Leben.
Ja, glaubt es kaum. Aber es gibt auch heute noch Menschen, die kein eigenes Konto haben. Ja, ich bin froh, dass du auch diese Erfahrung machst. Teilweise sagen die Leute mal, das kann doch nicht sein, dass eine Frau heute kein eigenes Konto hat. Doch, die sagt immer, ich habe ein Konto, das gehört uns. Das heißt halt nur wie mein Mann. Ja, ganz schlimm.
Ja, ganz schwierig, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal so ein bisschen über dieses Thema Ausgleich von Care-Arbeit sprechen? Also ich weiß, wir haben da auch schon Folgen gemacht und ich weiß, dass ich das auch gerade in der Folge, wo wir drüber gesprochen haben, was ist wichtig in der Ehe, oder wenn man sich dafür interessiert, in eine Ehe gemeinsam zu gehen, da haben wir das ja auch so ein bisschen angesprochen. Aber was sind so deine Tipps dabei? Was siehst du vielleicht auch viel bei deinen Kundinnen? Was kann man besser machen als die Frauen, die du teilweise auch berätst? Und wo können wir, bevor wir in die Situation kommen, da in eine finanzielle Abhängigkeit vielleicht auch zu rutschen, mit unserem Partner besprechen, damit wir auch Care-Arbeit sichtbar machen?
Ja, diese drei Punkte haben wir gerade schon so ein bisschen so genannt, aber etwas weiter ausgeführt. Ich habe das Gefühl, dass Frauen sich ganz viel ihrer ursprünglichen Macht haben auch nehmen lassen. Also das war nicht immer so, wie es heute ist. Das ist eine Erfindung. Ja, ich glaube, seit der Industrialisierung, früher, zum Beispiel im Mittelalter, war das so, dass es wirklich ganz normal war, dass alle Frauen gearbeitet haben und alle hatten auch 1 bis 5 oder 7 Kinder, so wie Clara Schumann. Und das war überhaupt kein Ding. Es gab Berufe extra nur für Frauen, zum Beispiel Bierbrauerin oder Buchhalterin, ja, oder Goldschmiedin. Das war ganz normal. Und irgendwann in den letzten, ja, 50, 60, 70 Jahren kam diese Nummer mit, die Frau muss an Herd und die darf nicht arbeiten und darf auch irgendwie nichts melden. Das ist also eine ganz schlimme Entwicklung gewesen. Und die perpetuieren wir jetzt natürlich. Überhaupt so diese Bereitschaft zu sagen, nee, natürlich bleibe ich zu Hause, wenn wir ein Kind kriegen, weil der Mann muss ja arbeiten, ja. Wir ordnen uns freiwillig unter, obwohl das gar nicht so sein muss. Ja, vielleicht wird er halt von seinen Kollegen komisch angeguckt, wenn er länger in Elternzeit geht. Ist gerade auch bei uns im Recht so voll so ein Thema. Ist bei Anwälten auch nicht wirklich cool, wenn die das machen, aber die machen das. Und das kann man ja im Vorfeld klären. So nach dem Motto hat meine Kollegin auch gemacht: Du willst ein Kind, wer passt auf das Kind auf? Ja, die hat jetzt einen Mann, der hat einen Zopf, der macht die Frikadellen für irgendwelche Schulfeste. Das gibt es auch. Nur eben, wenn man nicht fragt und sich nicht dann der Diskussion stellt, dann hat man nachher auch wirklich Nachteile. Und eben auch wirklich zu sagen, ich will Geld dafür.
Auf jeden
Und da
Fall.
muss man mutig sein.
Ja, das ist ja auch das, was wir versuchen, die Frauen da immer wieder zu ermutigen, dass sie sich das trauen. Ich habe damit tatsächlich auch immer nur gute Erfahrungen gemacht, da einfach Grenzen für mich selber zu setzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin nicht hier die kostenfreie Putzkraft in diesem Haushalt, sondern wir leben hier gemeinsam und auf Augenhöhe. Du hast jetzt ja viele Beziehungen schon begleitet, bei denen du auch gesehen hast, dass das System Ehe und das Konzept, was sich diese Paare überlegt haben für ihre Ehe, gescheitert ist. Glaubst du noch an das Konzept Ehe? Und würdest du sagen, dass Ehe für Frauen eine Gefahr darstellt?
Also Ehe ist für die meisten Frauen sehr gefährlich, tödlich natürlich nicht, alle überleben das in der Regel, aber das bedeutet das Ende der, ja, der eigenen Lebensplanung und auch der eigenen wirtschaftlichen und beruflichen Existenz, weil man da in so einen Trichter gezogen wird, aus dem ganz viele nicht mehr rauskommen. Ja, Ehe ist wirklich gefährlich. Deswegen muss man vorsorgen. Entweder durch den Ehevertrag, ich lasse mir meine Care-Arbeit bezahlen. Fairerweise muss man sagen, das kann auch nicht jede Ehe leisten. Ja, wenn dann der normale Ingenieur oder was auch immer 3,8 verdient, die einen Hauskredit haben, 2 Kinder haben, dann kann der nicht 1.000 € für Care-Arbeit der Frau noch zahlen. Einfach, weil es nicht funktioniert. Das hat er nicht. Aber eben auch die eigene Bequemlichkeit auch ein bisschen in den Hintergrund stellen. Ich habe eine Richterfreundin, die hat natürlich im Rahmen ihrer Tätigkeit unfassbar viel Ehen geschieden und im Versorgungsausgleich sieht sie auch immer, wie viel Rente dabei rauskommt. Ja, und die beschimpft alle anderen, die Kinder kriegen, und sagt, du musst sofort wieder arbeiten gehen, das kannst du nicht machen, du brauchst eine eigene Altersversorgung. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man immer unterschätzt. So, ach, warum soll ich mit 30 an meine Rente denken? Egal.
Ja, ich glaube
Ne?
auch, wir haben ja bei uns tatsächlich die meisten Frauen kommen, glaube ich, wenn sie ihre erste Rentenaufstellung einmal gesehen haben, weil sie dann feststellen, oh, warte mal, vielleicht ist das doch ein Thema, was mich betrifft, auch jetzt schon. Weil vorher ist es ja immer irgendwie für die meisten was so im luftleeren Raum herumwabert, wo man denkt, ach, da beschäftige ich mich später mit. Und dann sieht man, wie es dann tatsächlich aussieht, schwarz auf weiß. Und dann denkt man sich so, oh, ja, vielleicht ist es doch ein Thema, womit ich mich mal beschäftigen muss. Der Ehevertrag. Was macht ein Ehevertrag und wann ergibt es Sinn, einen Ehevertrag zu haben?
Sobald die Eheleute wirtschaftlich nicht auf gleicher Höhe sind, da beruflich, sollte man schon mal drüber nachdenken. Ich hatte witzigerweise vor 2 Tagen ein Paar da, die wollten heiraten. Die hatten einen ganz ähnlichen Job. Die waren vom Nettoeinkommen ungefähr 50 Euro auseinander und die haben gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall Kinder. Kinder finden wir beide voll grässlich. Ja, da musste man gucken. Die waren auch von ihrer Herkunftsfamilie auch annähernd gleich aufgestellt. Also sie erbt das Haus ihrer Eltern, er erbt die Eigentumswohnung seiner Eltern, was auch ungefähr gleichwertig war. Wenn man so eine Konstellation hat, braucht man es nicht. Aber sobald Menschen Kinder wollen, ist der Ehevertrag eigentlich zwingend, weil einer hat auf jeden Fall Nachteile und die müssen kapitalisiert werden.
Und wie ist das, wenn man jetzt schon verheiratet ist, macht es dann trotzdem Sinn, noch einen Vertrag abzuschließen oder sagst du, da ist der Zug eigentlich schon abgefahren?
Nee, man kann jeden Tag der Ehe einschließen und manchmal verändert sich das auch. Also, ne, Leute heiraten, sind irgendwie Mitte 20, haben irgendwie nichts und 20 Jahre später gab es halt eine ganz große Entwicklung auf einer Seite, auch wirtschaftlicher Art. Und das freut mich auch. Da kommen jetzt ganz viele mittelalte Frauen, sage ich jetzt mal, auf die Idee. Die sind ja auch nicht alle unglücklich und wollen sich trennen. Sondern die sagen, ich habe gemerkt, das passt für mich nicht mehr. Mein Mann soll mir beispielsweise die Rente, also einer gibt jetzt die Betriebsrente, lässt sich auszahlen, gibt dann einen Betrag von ein paar hunderttausend Euro. Da will ich jetzt die Hälfte von haben, damit ich auch im Alter abgesichert bin. Oder man justiert halt nach. Ne? Je mehr Vermögen auch hinzukommt, desto mehr steuerliche Gründe gibt es ja auch für Vermögensumschichtung, um die Freibeträge auch auszuschöpfen oder auch die Freibeträge für die Kinder. Also es lohnt sich immer. Und wenn man merkt, oh, ich will den eigentlich gar nicht mehr, das ist natürlich jetzt ein bisschen unehrenhaft, aber ich möchte das trotzdem hier ausdrücklich erwähnen, da kann man sich selber nochmal schützen. Ich hatte es gestern Abend noch in einer Beratung, da hatte eine Frau irgend so einen kiffenden Ehemann, der seit 15 Jahren nicht mehr gearbeitet hat. Und jetzt nach 15 Jahren hat sie verstanden, den will ich nicht mehr. Dann geht es um Schadensbegrenzung. Ja, warum soll ich jetzt mein Vermögen und meine Rente, die ich die 15 Jahre hart erarbeitet habe und der nur rumgefaulenzt hat, warum soll ich die mit dem teilen? Oder halt andersrum natürlich, die Geschlechterkonstellation gibt es ja immer. Da kann man Eheverträge schließen mit solchen Regelungen wie wir schließen den Versorgungsausgleich aus oder wir schließen den Zugewinnausgleich, also die Vermögensaufteilung schließen wir aus oder beschränken die halt nur oder ich habe eine App für erfunden, weil ich jung und innovativ bin. Die werde ich jetzt für 3 Millionen verkaufen. Realer Fall. Ja, es passieren wirklich verrückte Dinge. Möchten halt auch nicht alle ihr Partner daran partizipieren lassen. Also immer genau gucken, was ist bei uns los, wie ist es exakt. Und dann kann man auch noch mit so einem Ehevertrag die Trennung vorbereiten, damit man hinterher nicht wirklich große Nachteile hat.
Okay, verstehe. Du hast jetzt ja schon viele Trennungen gesehen in deiner Karriere. Hast du irgendeinen Satz über Liebe und Geld, der so wahr ist, dass die meisten ihn lieber nicht hören wollen?
Bin versucht zu sagen, Liebe ist Geld. Das möchten alle nicht hören. Liebe kann auch kleingeschnittene Möhrchen morgens in der Brotdose sein. Also es gibt natürlich viele Sprachen der Liebe. Aber wenn echte Liebe da ist, dann haben die wenigsten Menschen Probleme, Ressourcen mit dem anderen zu teilen. Also ich kann nicht sagen, ich liebe dich, du bist das Allergrößte und Allertollste, was ich in meinem Leben habe. Du bist mein größtes Glück, aber mein Geld gehört mir. Ja, sobald man in diese Paarbeziehung geht, bringt das immer auch mit sich eine gewisse Großzügigkeit, die sich auch auf Ressourcen erstreckt.
Danke dir fürs Teilen. Gibt es irgendeine Geschichte aus deiner Arbeit, positiv oder negativ, wo du denkst, die muss jede junge Frau kennen, damit sie gut durchs Leben gehen kann?
Ja, positive gibt es nicht so viele. Das Positive aber an all den Schlittenschichten ist, dass man das alles überlebt und alle hinterher viel glücklicher sind als vorher. Also eine Trennung ist nie der Weltuntergang, sondern eben es geht meistens besser weiter. Und zur Abschreckung wirklich schlimme Geschichten. Also die gefährdetste Spezies sind hochgebildete junge Frauen mit einem guten Einkommen. weil die am wenigsten auf dem Schirm haben, was für schreckliche Dinge passieren können. Und da möchte ich wirklich ein Beispiel erzählen, was mich seit vielen Jahren beschäftigt hat. Die war promoviert, die war, glaube ich, habilitiert in einem unfassbar aufregenden, sehr speziellen Feld. Also sie war fachlich top. Sie war eine Riesenleistungssportlerin. Und in diesem Mindset mit, ich kann alles, es wird mir immer gut gehen, hat sie einen Ehevertrag unterschrieben, worin sie auf alles verzichtet hat und sich noch verpflichtet hat, für ein sehr teures Haus, was dem Mann gehörte, eine sehr hohe Miete zu zahlen. Und dann hatte sie plötzlich zwei kleine Kinder, hatte kein Elterngeld mehr, hatte kein Einkommen mehr. Und der Mann war von den zwei Kindern so genervt, dass er auch dann nicht mehr an der Ehe festhalten wollte, hat sich eine neue genommen. Und sie stand da ohne Geld und mit einer Zahlverpflichtung. Und schlimmer kann es eigentlich gar nicht passieren. Ja, also die hatte gar nichts mehr und war so gestraft. Und wirklich, wenn ihr klug seid und einen tollen Job habt, passt bitte doppelt auf euch auf.
Danke für diesen Tipp. Auf jeden Fall denke ich, dass das ja etwas ist, was viele, viele gerade unserer Hörerinnen nochmal hören müssen. Das ist, ich glaube, trotzdem better safe than sorry, ne? Also lieber absichern, bevor man dann doch merkt, gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, okay, der Partner ist doch nicht die Person, für die ich ihn gehalten habe, weil auch, ich meine, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Kinder rütteln nochmal viel an der Beziehung und egal wie sicher man sich ist, das macht nochmal ganz, ganz viel, egal wie toll jemand vorher war.
Ja.
Welche Rolle spielt denn finanzielle Eigenständigkeit dabei, wie gut und auch wie schnell eine Frau nach einer Trennung wieder auf die Füße kommt?
Naja, finanzielle Eigenständigkeit garantiert Frauen ja erstmal überhaupt sich trennen zu können, ne? Wenn du erstmal in der Hausfrauenfalle ohne eigenes Geld sitzt, kommst du nicht raus. Und das ängstigt Frauen und führt dazu, dass die über Jahre in Beziehungen bleiben, die sie eigentlich grässlich finden, weil sie auch nicht den Ansatz einer Idee haben und auch schon so sehr den Mut in sich verloren haben, dass man das handeln kann, wenn man keinen Job hat oder nur so einen 800 € Minijob. Ja, also das ist schon mal ein Garant, dass man überhaupt handlungsfähig ist. Und in der Trennung und nach der Trennung, so ein bisschen Spielgeld ist total wichtig. Du kannst zur Not ins Hotel ziehen, wenn du da so dein Sicherheitskissen von 10.000, 15.000 € hast, bist du da schon richtig super aufgestellt. Kannst du zur Not auch eine kleine Wohnung anmieten, vielleicht ein, zwei, drei Möbel kaufen. Also Geld ist Freiheit.
Und in einer Scheidungssituation, wenn wir jetzt mal annehmen, beispielsweise das Szenario, man ist sich eigentlich einig, was würdest du da empfehlen? Macht es Sinn, dann zum Beispiel einen gemeinsamen Anwalt zu nehmen oder gibt es da auch noch Fallstricke, auf die Frauen achten sollten, wenn sie in der Situation sind?
Es gibt so einen Anwaltsspruch, der heißt Geiz frisst Hirn. Das gilt ganz extrem natürlich bei Scheidungen. Also vor dem Gedanken des Lass uns die Kosten reduzieren oder sparen und einen Anwalt nehmen, zahlen die Leute in der Regel doppelt drauf. Ein eigener Anwalt ist ganz existenziell. Es gilt das Verbot der Interessenkollision. Und wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Interessen vor mir sitzen, ist doch völlig klar, dass ich nicht beide gleich gut und gerecht beraten kann. Deswegen ist es einfach schlichtweg verboten. Ja, und ich erlebe das auch immer, dass gerade Frauen, die sind ja vielleicht leichtgläubiger, sagen, mein Mann hat gesagt, ach komm, einer ist doch viel billiger als zwei. Ja, ist auch so. Ich habe mir schon ausgesucht, komm, da gehen wir hin. Und dann wird ja irgendwas erzählt, das sie meistens dann auch nicht überprüft. Dann soll sie irgendwas unterschreiben, was sie auch nicht überprüft. Und dann plötzlich, bang, ist da so ein riesiger finanzieller Schaden, den man durch die eine Ausgabe eines eigenen Anwalts hätte verhindern können. Und ganz im Ernst, also auch der Transferleistungsbezieher, also auch mit Arbeitslosengeld oder Hartz IV, hat Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Also entweder ein bisschen selber sparen und sich absichern oder eben die staatlichen Mechanismen, die sind ja da, ja, in Anspruch nehmen. Da fährt man immer besser. Also nein, niemals eigener Anwalt, niemals Notar, den der Mann kennt oder mit dem er befreundet ist. Das ist auch eine Garantie für katastrophale Schäden. Sowas. Oder zumindest eben überprüfen lassen.
Danke dir für diese Perspektive auf jeden Fall nochmal. Lass uns gerne schon mal zum Abschluss kommen. Was ist etwas, was du heute zum Stand jetzt in deinem Leben über Geld verstanden hast, was du schon gerne mit Anfang oder Mitte 20 gerne gewusst hättest?
Dass eigenes Geld eine Art von Selbstliebe ist. Also es ist ganz wichtig, für sich selber zu sorgen, und alle baden den ganzen Tag gerne in Schaumbädern und machen Selbstfürsorge. Aber eigene Kohle ist auch Selbstfürsorge, aus den Gründen, die wir gerade schon besprochen haben. Ja, du bist handlungsfähig, du bist frei mit eigenem Geld. Das ist total wichtig. Und eben, man freut sich ja auch. Ja, steigt in die Aktienkurse, dann freue ich mich abends. Dann bin ich happy und denke, oh, das ist ja nett. Ne? Das sind einfach so Erlebnisse, die man sonst nicht hat. Genau. Und finanzieller Überblick ist auch Wissen, was attraktiv ist. Klar, ich liebe auch Lippenstiftfarben oder Schuhe, aber so finanzielles Wissen ist auch sexy. Das erschien mir damals noch nicht so richtig klar.
Wo findet man dich? Wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Am liebsten tobe ich mich auf Instagram aus unter Frau Scheidungsanwalt. Ich weiß nicht, ich habe gemerkt, andere Menschen sind so wie ich, so morgens bei der Tasse Kaffee gucke ich mal, was die anderen so machen und was die so anhaben und was ich dafür in mein Leben ziehen kann. Das ist eine sehr wertschätzende in der Regel Community. Da kann man immer sehen, was ich gerade für neue Urteile gefunden habe oder für neue Gedanken aus meinen Akten und meinem Leben mit euch teilen möchte, um euch irgendwie aufzustellen, besser aufzustellen oder zu sensibilisieren. Ab August gibt es ein Buch von mir für Frauen, ausschließlich ein Scheidungs- und Trennungsratgeber für Frauen, wo ich dann auch relativ deutlich meine Meinung sage.
Kann man das schon vorbestellen?
Ich glaube, ab nächsten Monat, das ist noch ein bisschen früh, aber eben 27. August ist Erscheinungsdatum. Das dauert bei den großen Verlagen
Okay.
immer so ein bisschen länger.
Wenn ihr weiterführende Infos haben möchtet, zu der Arbeit, die Anna macht, dann schaut sehr, sehr gerne hier unten in unsere Infobox. Da findet ihr den Link zu ihrem Instagram-Account und andere weiterführende Links. Liebe Anna, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und deine Gedanken, ja, deine Geschichte und deine Perspektiven auf das Thema Ehe und Scheidungen und was wir Frauen tun können, um uns da gut abzusichern, geteilt hast. Das war ein super interessantes und informatives Gespräch. Vielen Dank dir.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann sage ich jetzt noch einmal, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.